Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. So Leute, was passiert eigentlich, wenn man Mama wird und plötzlich merkt, krass, so wie vorher, passt das irgendwie nicht mehr? In dieser Folge spreche ich mit Alicia und Julia von Mom Career darüber, warum genau diese Phase für so viele Frauen alles irgendwie auf einmal total durcheinander wirbelt. Beruflich, persönlich und manchmal auch komplett in der eigenen Identität. Ich hab's auch crashen lassen, ich kann's euch sagen. Wir reden über dieses Gefühl, nicht mehr so richtig in den alten Job reinzupassen, über Selbstzweifel, über neue Prioritäten und darüber, dass Mutterschaft eben nicht nur anstrengend ist, sondern dir auch einfach unfassbar viele Fähigkeiten schenken kann. Es geht um den Wiedereinstieg, um die Frage, was will ich eigentlich wirklich und auch darum, warum so viele Frauen so viel mehr auf dem Kasten haben, als sie selbst glauben. Außerdem sprechen wir darüber, wie man wieder Zugang zu den eigenen Stärken findet und wie man herausfinden kann, was einem wirklich Energie gibt und warum man nicht in einem Job bleiben muss, der einen einfach nur leer macht. Wir sprechen darüber, dass man, nachdem man Kinder bekommen hat und in Elternzeit war, zum Beispiel nicht mehr in seinen Job zurück möchte oder sich selbstständig machen möchte oder. Eine Folge für alle, die spüren, dass sich etwas verändern darf und für alle, die vielleicht gerade zum ersten Mal ernsthaft anfangen, sich zu fragen, ey, was will ich eigentlich von meinem Leben und was will ich eigentlich von meiner Arbeit? Viel Spaß mit Alicia und Julia von Mom Career. Und nicht erschrecken, ich habe leider mein Willkommen an die beiden einfach abgeschnitten. Yep, sowas passiert auch mal beim Podcast schneiden und machen und tun. Von daher geht's direkt los mit Alicia, die erzählt, wie sie da hingekommen ist, wo sie jetzt ist. Und ja, also es gibt kein eigenes Hallo für die beiden von mir an die beiden, sondern es geht direkt los. Also viel Spaß.
Ja, also ich bin Alicia, ich habe Psychologie studiert und war dann erstmal eine Weile im Großkonzern unterwegs, HR und Marketing. Und ja, ich fand meinen Job eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich hatte da echt Freude, war viel unterwegs, habe aber während ich da war gesehen, auch durch verschiedene Prozesse da im Unternehmen, wie viele Leute eigentlich unglaublich unglücklich sind mit dem, was sie da tun und das nur aushalten und sich selber auch die ganze Zeit erzählen, warum sie das aushalten müssen. Und es variierte zwischen, ich habe nur noch so lange bis zur Rente oder ich bin zu jung zu wechseln. Jeder war von denen war irgendwie genau falsch, vom Alter her oder von den Umständen, um daran was zu ändern. Und das hat dann ja auch einfach schnell gesundheitliche Auswirkungen. Ne? Leute gehen ins Burnout, Depressionen können entstehen etc. Und das fand ich irgendwie sehr wild und habe mir gedacht, nee, das möchte ich nicht mitmachen, das Spiel. Und ich möchte mein Studium der Psychologie auch eher nutzen, um da Präventionsarbeit zu machen. Und dann, ich wusste noch nicht so richtig, was ich vorhab. Und habe dann einfach erstmal gesagt, als der Teilvertrag ausgelaufen ist, ich nehme die neue Stelle nicht an. Und gehe raus aus dem Konzern und habe dann ungefähr 2 Wochen später festgestellt, dass ich schwanger war.
Hey. Ach nee, guck mal, das waren doch vielleicht schon die Vorboten, hör mal.
Ja, ja, finanziell krass. Ist das jetzt nicht unbedingt der Turn, den ich jedem empfehlen würde.
Aber sag mal, sind die dann im Unternehmen, ich hätte noch eine Frage, du warst im HR, das heißt, du warst auch quasi die Ansprechpartnerin für die Leute, die sich da wahrscheinlich dann auch unwohl gefühlt haben, oder? Also du warst ja auch genau auf dem Posten, um das alles auschecken zu können.
Nee, tatsächlich nicht. Das lag aber daran, dass es so eine krasse Umstrukturierungsphase in dem Unternehmen war. Okay. Ich war, ja, ist ein bisschen komplexer. Ich war bei den Hirings, war ich teilweise involviert, war aber dann eigentlich mehr mit dem Marketing beschäftigt, also mit der Marketingabteilung. Genau. Und ja, dann bin ich da raus und dann, ach so, ich bin schwanger. Ich hatte mehrere richtig coole Vorstellungsgespräche. Tatsächlich am Tag, bevor ich den Test in der Hand hatte, den Schwangerschaftstest, hatte ich ein Vorstellungsgespräch für einen Job in Paris. Und dann war kurz einmal alles durchgeschüttelt. Und wie du eben sagtest, das ist halt identitätsmäßig auch, kann das so eine Krise auslösen? Und bei mir ist irgendwie ganz komisch dieser Schalter angesprungen, erstmal, okay, dann werde ich jetzt Mama, dann werde ich jetzt aber auch die beste Mama, die diese Welt je gesehen hat. Mhm. Ich bin dann einmal kurz in die 50er Jahre zurückversetzt worden oder habe es selber gemacht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann aber die Zeit der Schwangerschaft noch nutzen wollen, um zu gucken, wie geht es denn danach aber für mich weiter, und habe dann bei einem Coach in Köln, also Diplompsychologe, der so Reintegration nach Burnout und neue Orientierungen nach Burnout und sowas machte. Mhm. Und das fand ich halt total cool und habe gesagt, boah, in die Richtung möchte ich was machen. Ich möchte Leute an diesem Punkt oder am besten noch deutlich vor diesem Punkt treffen und helfen, rauszufinden, was könnte ich denn machen, was mich nicht ins Burnout führt, was mir auch Energie zurückgibt und was ich auch langfristig machen will. Und schnicki schnacki, dann war erstmal Kind im Fokus, und dann habe ich in dieser Zeit, wo das erste Kind so klein war, gemerkt, wie viele Mütter dieses Thema extrem beschäftigt, gerade auch in der Elternzeit, die echt ein, zwei Jahre mit Bauchschmerzen zu Hause sitzen, weil sie sagen, boah, ich will da nicht mehr hin zurück, ich weiß genau, das ist nicht meins. Diese Pause gibt ja auch die Möglichkeit, mal zu reflektieren, so, wie bin ich da überhaupt hingekommen, ist das überhaupt das, was ich machen wollte?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, da treffen sich doch zwei Bereiche, die ich ganz cool und wichtig finde. Und dann bin ich so die ersten Steps mit dem Projekt Mom Career dann alleine gelaufen.
Mhm. Wie alt warst du dann da?
Und dann war das. Mein Sohn war gerade 1. Ich war entsprechend so 26.
Mhm.
Und genau, es war dann auch mitten in Corona.
Mhm.
Und entsprechend von allen Seiten auch irgendwie sehr einsam. Ne? Also Isolation sowieso, Selbstständigkeit kann einsam sein. Und dann trat aber die wunderbare Julia in mein Leben, sehr zufällig. Und da begegnen sich dann unsere Geschichten.
Genau, ich habe da gerade mein zweites Kind bekommen. Mhm. Und mir war Corona-bedingt langweilig. ich war,
du hattest zwei Kinder und dir war langweilig, eben Corona.
Ja,
okay,
ich
krass,
weiß,
Julia.
Es scheint irgendwie.
Oh, Tante, ey.
Aber es war einfach so. Ich war den ganzen Tag zu Hause, die Kinder waren den ganzen Tag zu Hause und hatten trotzdem ihren Rhythmus. Also die zwei sind auch recht nah beieinander. Die haben knapp 2 Jahre nur Altersunterschied. Das heißt, wir hatten die Mittagspausen noch, den Mittagsschlaf. Und man konnte sich ja mit niemandem treffen. Es gab keine Krabbelgruppen oder so. Mhm. Und dann habe ich mich einfach als Mom-Influencer versucht.
Ja.
So. Und dabei habe ich ganz, ganz viel eben über meine Arbeit geredet, über Mental Load, über Gleichstellung, und so hat mich eben Alicia gefunden. Ich kann aber gerne auch erstmal ein paar Jahre zurückspulen zu meinem Werdegang.
Mhm.
Genau, weil ich habe einen Masterabschluss in Geschlechterforschung und war dann hin und her gerissen, ob ich eben in der Forschung bleiben will und dort die Gleichstellung vorantreiben möchte oder ob ich in die praktische Gleichstellungsarbeit gehe, und habe mich dann für Letzteres entschieden. Habe mich dann, genau, man kennt meistens eher den Begriff Gender Studies.
Ja.
Das ist so der englische Begriff. Und ich habe es in Göttingen studiert, die haben halt einfach das deutsche Pendant benutzt. Und da geht es letztendlich um die Gleichstellung der Geschlechter. Es geht um Emanzipation, Feminismus, es geht um männliche Diskriminierung, weibliche Diskriminierung und wo das überall strukturell und soziologisch eben herkommt.
Das ist ja geil. Okay, cool.
Und ja, genau, mich hat das damals so abgeholt, weil es ein interdisziplinärer Studiengang war. Das heißt, da war Soziologie drin, Geschichte, Psychologie, aber auch Ethik, Medizin, also wirklich sehr breit aufgestellt. Ich habe parallel auch noch Philosophie studiert, muss ich vielleicht dazu sagen.
Jetzt verstehe ich, dass sie auch langweilig war während Corona mit 2 Kindern.
Okay. Genau, es gibt langsam ein Gesamtbild.
Ja.
Ja, und genau, und ich bin dann eben in die aktive Gleichstellungsarbeit gegangen. Also ich wollte Frauen fördern, weil mein Masterschwerpunkt eben im Bereich Frauen im deutschen Wirtschaftssystem war und die Gläser an der Decke, Diversity Management, People and Culture Management, so diese Bereiche waren eben dann bei mir im Masterbereich die Schwerpunktthemen. Und so bin ich dann an der Deutschen Universität gelandet und habe dort das Gleichstellungsbüro als Gleichstellungsreferentin geleitet.
Mhm.
Und meine Hauptaufgabe war vor allem eben, Studierende mit Kindern zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie nicht auf der Strecke bleiben.
Ja.
Jetzt war diese Uni auf pädagogische Studiengänge, sprich Lehramt und so weiter, eingeschossen, was dazu führte, dass ich die ganzen Frauen bei mir hatte, die schon im zweiten Bildungsweg waren, nach den Kindern gesagt haben, boah, jetzt werde ich Lehrerin, weil dann kann ich zeitgleich mit meinen Kindern Ferien haben. ist nicht unbedingt die beste Ausgangssituation, wenn man das eben auf dieser strukturellen Ebene macht, weil ganz häufig dann Persönlichkeitsfaktoren, kann ich überhaupt mit Klassen, kann ich Lärm aushalten, möchte ich überhaupt so viel Zeit mit Kindern verbringen, völlig außer Acht gelassen wurden.
Ja.
Neben dem habe ich eben noch dann ganz viel Netzwerkarbeit gemacht. Das war damals am Bodensee, wo wir gewohnt haben. Das heißt, wir hatten da auch das internationale Dreiländereck, Deutschland, Österreich, Schweiz. Manchmal war noch Liechtenstein mit dabei. Und dort haben wir ganz, ganz viel Gleichstellungsarbeit, Lobbyarbeit betrieben, haben an Gesetzen mitgeschrieben, die einfach was verändern sollten. Dann kam mein erstes Kind und ich wollte natürlich meinem Role Model ja voll über Emos
über ja, engagiert werden. Ja, du hast ja eigentlich mit Leuten gearbeitet und wusstest ja selber noch gar nicht, wie es läuft, ne?
Ja. Genau, richtig. Ja. So, und ich wollte natürlich zeigen, boah, nach 4 bis 6 Monaten kannst du wieder voll einsteigen. Easy.
Ja. Ja.
Und habe das dann auch gemacht. Mein Mann und ich, wir sind in Elternteilzeit gegangen und ich bin zurückgekommen. Und kam dann aber in einen anderen Bereich. Also man wollte mich nicht mehr in der Gleichstellung haben. Das war strukturell zu dem Zeitpunkt zum einen bedingt. Zum anderen, muss man dazu sagen, habe ich meinen Job sehr gut gemacht, was für meine RektorInnen bedeutete, ich war sehr unbequem. Und dann war es einfach praktisch, mich ins Qualitätsmanagement zu schicken.
Ja,
ja, ich weiß auch nicht. Ja. Und so bin ich im Qualitätsmanagement gelandet. Habe das mitgetragen. Heute weiß ich, das war total gut, weil das gerade für unsere Akkreditierung im Reich AVGS-Coaching total hilfreich ist. Aber damals habe ich es gehasst. Ich fand es ganz furchtbar.
Was ist AVGS?
Weswegen auch der kurze, das sind diese Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine, die man bekommen kann, um das Coaching bei uns kostenfrei zu machen.
Über die Agentur für Arbeit.
Und dafür muss man, ja, ähnlich wie ein Studiengang akkreditiert werden muss, müssen wir als Träger akkreditiert werden und dann konnte ich das total gut übertragen.
Ja, perfekt, ja.
Damals habe ich das, wie gesagt, total gehasst, weswegen auch der kurze Altersabstand meiner Kinder zustande kam. Ich habe dann also mit dem Role Model gebrochen, habe gesagt, boah, jetzt erst recht, jetzt gehe ich, wenn ihr mich ins Klischee stecken wollt, dann mache ich auch das Klischee. Und habe eben mein zweites Kind bekommen. Da ging, also der positive Schwangerschaftstest und der Tag, an dem Corona in den Medien auftauchte, war exakt der gleiche Tag.
Abgefahren, ey.
Insofern schlechtes Timing.
Ja, krass, dann habt ihr ja echt eine ähnliche Geschichte, ne? Und beide irgendwie vorher voll am Start als Frau, so nach dem Motto, ich zeig euch, wie es läuft. Und dann schwanger und dann beide nochmal kurz, wie du vorhin meintest, Alicia, ab in die 50s. Und klassisches Role Model. Und dann kommt halt natürlich Corona noch dazu. Ja, das ist natürlich noch ein zusätzlicher Dämpfer, ne? Ist ja nochmal mehr Gefängnis.
Genau.
Und dann hat man irgendwie auf eine Art, ist es ja so eine so ein Bereich, wo du so eine Begrenzung hast, in der du dich zwar, also du bist begrenzt, aber gleichzeitig gibt es dir auch so einen Schutz, ne? Wisst ihr, was ich meine? Du hast so dieses, okay, jetzt ist ja eh Corona und jetzt habe ich eh ein Kind, dann mache ich die Nummer jetzt.
Ja, stimmt schon ein Stück weit. Also ich glaube, ich hätte mich sonst niemals als Influencerin versucht, weil ich heute weiß ich, das war nicht unbedingt zwingend die sinnvollste Entscheidung, aber sie hat mich dorthin gebracht, wo wir heute sind und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich das damals probiert habe. Und Alicia wollte damals diese Insta-Lives ausprobieren, die da noch ganz neu waren. Und ich war ihre erste Interviewpartnerin und dabei haben wir uns einfach sehr verquatscht und festgestellt, boah, da sind aber Vibes da, das funktioniert gut. Und dann sind wir in Kontakt geblieben. Ich habe beschlossen, dass wir zurück in unsere alte Heimat ziehen werden. Ich habe also meinen Job ohnehin gekündigt. Und irgendwann hat dann Alicia, ich glaube, es war irgendwie 22.15 Uhr oder so abends, geschrieben, hey, schade, dass du dich anstellen lassen willst, steig doch einfach bei mir ein. Und ich als Overthinkerin dachte dann so, meinst du das ernst? Meinst du das wirklich ernst? Kann das sein? Sollte ich das tun? Und habe dann noch nachts sehr die Pferdescheu gemacht. Und sie sagte, das ist die längste Pause ihres Lebens gewesen, wo ich nicht geantwortet habe. und am nächsten Morgen habe ich dann halt erst geantwortet mit, ja, wenn du das ernst meinst, würde ich das tun. Und so ist die ganze Geschichte dann entstanden und größer geworden.
Abgefahren. Und das war dann irgendwie 2020, 2021 oder wann war das?
21, genau. Es war so gegen das letzte Quartal 21 und das erste Mal live gesehen haben wir uns dann Ende November 21. Also da stand im Prinzip die Idee schon, da haben wir uns erst überhaupt mal in echt getroffen.
Okay, krass. Und dann wart ihr erstmal nur zu zweit?
Genau.
Ja, okay.
Richtig.
Genau. Und wie habt ihr denn das, also für mich ist natürlich die Frage auch, also viele Frauen überdenken das ja nach ihrer Geburt, diese Karriere, ne? Was glaubt ihr, wo ist da der Ursprung? Ja. Woher kommt das? Ist das vielleicht, weil sie vorher die ganze Zeit quasi nicht wussten, wer sie eigentlich sind oder ihr Potenzial nicht entdeckt haben? Oder ist es auch so, ja, man macht halt sein Abi und dann geht man halt studieren oder macht halt seine Ausbildung und dann denkt man gar nicht viel nach und folgt dem Weg so, ne? Ich meine, ich habe ja ein ganz anderes Leben. Ich bin ja selbstständig schon immer gewesen. Das heißt, ich bin immer dem gefolgt, was aus mir rauskam. Was auch nicht immer einfach ist, aber ja, ich frage mich einfach, wie können die das so lange durchziehen? Und dann auf einmal, wenn sie Mutter sind, macht so, ping. What is it?
Ja, ich glaube, das ist einerseits unsere sehr, also das ist auch was Deutsches. Also ich habe meine Zeit in Südamerika verbracht und die ticken ja einfach ganz anders. Ja? Bei uns ist ja im Prinzip schon, am besten lernst du im Kindergarten schon mal ein bisschen lesen, damit du gut in der Grundschule bist, damit du dann aufs Gymnasium kommst, damit du dann studieren kannst. Also wir sind ja irgendwie schon von kleinst auf in dieser Leistungsschiene drin. Und haben, glaube ich, von unserer Elterngeneration auch noch so eine Jobangst mitbekommen. Ne? Guck, dass du einen Job bekommst, dass du irgendwo unterkommst. Ja. Jetzt gerade kann man es wieder ein bisschen eher nachvollziehen als jetzt die letzten Jahre. Und ich glaube, man ist in so einem Hustle, dass man das gar nicht hinterfragt, sondern einfach froh ist, wenn man irgendwo ist, wo es nicht ganz kacke ist. Ja, also das ist so das eine. Und das ist auch, wann trifft man diese Entscheidung? Also da ist man irgendwas zwischen 17 und 20, da kennt man sich selber ja auch noch gar nicht so richtig. Der Jobmarkt ist so unendlich groß, also viele Entscheidungen sind da ehrlicherweise Zufall. Ich habe das studiert, das hören wir oft, also ich habe einfach mich da eingetragen, wo meine beste Freundin sich eingetragen hat, weil ich hatte keine Ahnung. Oder ich habe einfach erstmal BWL gemacht, weil ich dachte, damit geht schon irgendwie was. Oder auch die mehr ihren Interessen gefolgt sind, die dann häufig in den Geisteswissenschaften unterwegs waren. Und dann merken, so eine richtig tolle Auswahl habe ich jetzt auf diesem primären Arbeitsmarkt nicht. Und haben dann irgendeine Quereinstiegsstelle angenommen. Also da passiert einfach sehr, sehr viel zufällig. Und wir sind aber durch diese Mentalität so in diesem Hustle drin, dass wir das nicht uns zugestehen, zu hinterfragen. Und wenn dann aber dieser Break kommt, dieses du bist Monate, vielleicht Jahre zu Hause und hast, während dein Kind Türmchen baut, mental viel Kapazität, um dich mal mit dir selber zu beschäftigen und auch damit, dass da ja noch 30, 35 Berufsjahre kommen, dass das so einen Freiraum schafft, wo das dann plötzlich rauskommt. Und wenn das einmal aufbricht, kann man das auch ganz schlecht wieder zudrücken, diese Box.
Dazu kommt halt, dass viele, die auch eigentlich happy waren, rausgehen und dann plötzlich ganz negative Vibes bekommen von ihrem Arbeitgeber und davon total überrascht sind. Und dann können sie einfach nicht in der Form zurück, wie sie wollen. Und dann stellt man sich plötzlich ganz viele Fragen. Wofür habe ich denn die letzten Jahre gehustelt, wenn das der Dank ist? So.
Ja.
Und bei vielen, gerade wenn sie auch länger raus sind, kommt auch einfach so ein Imposter oft. Also kann ich das überhaupt noch? Ist mein Wissen noch aktuell genug? Will mich da draußen irgendwer? Ja,
ja genau. Also man ist ja nicht mehr in diesem Webinar. Workflow. Ja.
Genau, ne? Ich bin irgendwie raus, man fühlt sich so als B-Ware. Wir hatten letzte Woche ein Webinar, das hieß, was kann ich und wo braucht mich die Welt? Also wirklich dieses Gefühl, man passt nirgendwo mehr richtig hin und ohne mich lief es ja auch überall weiter. Und da ist auch einfach ganz, ganz viel Selbstbewusstseinsarbeit notwendig.
Voll. Ich meine, wenn du auf LinkedIn gehst, also ich finde LinkedIn finde ich ist so, oh Gott, ey, also wenn du dein Selbstbewusstsein richtig damagen willst, dann geh auf LinkedIn. Also, ne, wenn du da eingibst, ja, ich suche einen Job oder ich biete das an und dann siehst du, ja, okay, das bietet aber leider auch die andere Hälfte der Welt an. Viel Glück. Boah, ey, ich finde es so schrecklich.
Das entweder ist so ein das oder du baust dir deinen eigenen Schrein, ja, da und gibst dir quasi für jeden Schritt aus der Tür ein Zertifikat.
Ja, genau, das stimmt, ja. Ja, krass, also das heißt, die Prioritäten, ja, okay, man hat dann so ein Imposter-Syndrom und dann ist man so raus und ich meine, es ist ja auch so, die Prioritäten verschieben sich ja einfach, ne? Genau wie ihr beiden ja auch gemerkt habt, bei mir war es auch so. Ich dachte auch, ich nehm die Mädels einfach mit auf Tour oder was heißt die Mädels, ich wusste ja noch gar nicht, was das da wird, aber ich dachte, wenn ich Kinder kriege, dann nehme ich die einfach mit auf Tour oder die kommen schon überall hin mit, wie so ein Hund, den man irgendwie auf so eine Decke legt in die Ecke. Ne? Also so, ich dachte halt, meine Eltern waren noch eher so eingestellt, ja, die Kinder kommen überall hin mit. Ne? Also wir wurden, glaube ich, ja auch eher so überall hin mitgenommen und auf Partys und ja. dann schläfst du halt auf dem Sofa so ungefähr. Und wenn man aber selber merkt, oh nee, irgendwie, aber eigentlich genau. will ich das gar nicht. Und außerdem, also ich will erstmal nicht, dass mein Kind einfach nur immer überall hin mitkommt. Dürfen die Kinder ja auch gerne. Aber ich möchte, dass es uns beiden irgendwie gut geht und die Prioritäten verschieben sich einfach wirklich in einem drin. Und man merkt erstmal, du weißt ja erst, was für eine Mama du bist und was für Feelings du hast, wenn du wirklich ein Kind bekommen hast. Also du kannst es dir vorstellen.
Du weißt ja auch gar nicht, was für ein Kind da kommt.
Genau, und was kommt für ein Kind? Voll, genau. Und dann ist einfach, dann wird einfach nochmal richtig neu justiert. Ne? Und man kriegt ja auch neue Tools dazu, finde ich. Du kommst einfach nicht als die gleiche Person wieder zurück. Es ist einfach so. Du hast diesen Menschen geboren und hast plötzlich Skills am Start, die vielleicht dein alter Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin auch gar nicht mehr so richtig wertschätzt. Oder wo man auch merkt so, ey, krass, ich kann so Sachen, die kann ich anwenden, die sind richtig geil, die kann ich jederzeit abrufen und ich kann die aber in meinem alten Job überhaupt nicht nutzen. So, ne? Und dann will man sich halt neu orientieren.
Ja, das hat auch was mit den Erwartungshaltungen zu tun. Also man muss sich ja vorstellen, die Mutter geht aus dem Job raus, noch bevor das Baby da ist und hat dort eine gewisse Performance abgeliefert. Dann hat sie sich weiterentwickelt, war Monate und Jahre nicht da und kommt dann wieder mit ihrem neuen Ich, mit dem tatsächlich auf neurologischer Ebene neu programmierten Gehirn und den Skills, die sie hat und den Fähigkeiten, ihren potenziellen neuen Wertvorstellungen. Und es findet aber kein Einstellungsgespräch statt, sondern sie soll ja genau dort ansetzen, wo sie aufgehört hat. Da haben wir ein ganz, ganz großes Problem, dass die Wiedereinstiegsverhandlung nicht gut strukturiert ist und gut funktioniert. Sie ist nicht darauf sensibilisiert, was hier gerade stattfindet, sondern es geht vielmehr um technisches, welchen Job könntest du denn jetzt machen? Und dann clashen diese Erwartungshaltungen aneinander. Die Mama möchte gerne, so wie sie jetzt ist, mit ihrem neuen Ich performen, während der alte Arbeitgeber eigentlich die alte Person wieder haben möchte. Und in dem Moment, wo das nicht zusammenpasst, ruckelt das System. Das ist einfach so. Deswegen haben wir zum einen natürlich die Gruppe, die das für sich selber schon spürt und wo diese Verhandlungen einfach dann scheitern. Aber auch die Gruppe, die wieder einsteigen und sagen, boah, das passt nicht mehr, das funktioniert nicht. Der Job war doch vorher so gut, aber jetzt kommen wir einfach nicht auf den grünen Zweig, die dann von sich aus auch wieder die Reißleine ziehen und selber zum Beispiel kündigen. Das haben wir auch total
oft. Ja, aber ich glaube, Frauen oder generell Mütter stellen sich ja auch dann irgendwie viel mehr in Frage. Ne? Also es ist ja, also ich glaube, der erste Move ist ja so, okay, ich passe jetzt nicht mehr rein, was ist denn falsch mit mir? Oder? Ist das eure Erfahrung?
Ja. Absolut, da kommen erstmal die Selbstzweifel, ja. Und auch, also das hat was mit unserer Sozialisation zu tun. Ne? Wir Frauen werden ja dazu sozialisiert, immer das große Ganze zu sehen und Harmonie zu schaffen. Das ist so ein bisschen das, was uns beigebracht wird. Und wenn man selber der Störfaktor ist, dann versucht man natürlich, sich selber in der Gleichung zu verändern und nicht die Gleichung an sich.
Ja.
Okay. Und ich finde aber auch wichtig zu ergänzen, ja, die Prioritäten verschieben sich bei vielen Frauen, was aber nicht heißt automatisch, dass der Job an sich weniger wichtig ist. Sondern dass man einfach mehr hinterfragt, entspricht das meinen Werten?
Voll.
Ist das das, wofür ich, also lohnt es sich dafür, die Zeit mit Familie einzuschränken? Also man hinterfragt eher auch den Gegenwert und ist nicht so in diesem Pick-me-girl-mäßigen, ja, kein Problem, ich mach das, hier, kein Problem, ich mach das. Sondern man hat halt einfach andere Ansprüche von sich aus an die Arbeit. Und bei vielen ist es ja auch so, dass sie am liebsten genau da weiter Gas geben würden, wo sie waren, und dann aber vom Arbeitgeber ausgebremst werden. Ja, das ist manchmal böswillig, manchmal ist das aber auch einfach falsche Rücksichtnahme, weil die Leute denken, ach nein, die hat ja jetzt zwei Kinder und dann wird sie ja keine Führung, geht ja gar nicht mehr, weil die ist ja nicht immer erreichbar. Und dann werden den Frauen, statt zu sehen, was sie dazugelernt haben durchs Muttersein, in puncto Resilienz, Konfliktmanagement etc., das wird gar nicht gesehen. Und dann wird ihnen aber ihre Priorität oder ihre Karriereambition oder so oft einfach aberkannt, ohne sie überhaupt mit ins Gespräch zu nehmen.
So nach dem Motto, ja, die ist ja jetzt Mutter, das schafft die ja eh nicht mehr. Das kann ja gar nicht sein. Die ist bestimmt immer müde und hat keine Zeit mehr und nachher ist das Kind immer krank oder was weiß ich und bla bla bla. Es ist ja auch immer noch so, also wenn in der Grundschule was ist, wer wird zuerst angerufen? Me. Ist immer so.
Ganz häufig die Mutter.
Genau.
Ja. Das ist
okay.
Ja. Wir erleben das auch ganz oft, also wir nennen das immer so dieses Mütterabstellgleis, dass die Frauen dann in die Selbstverantwortung gebracht werden. Und das heißt, ja, wir haben ja ganz viele Projekte, such dir einfach was aus. Und gleichzeitig, obwohl sie das dann wollen, haben sie das Gefühl, nicht willkommen zu sein und könnten sich theoretisch auch ein leichtes Leben machen, indem sie nur ein, zwei Projekte machen. Häufig wollen sie aber viel mehr haben und dann kommt plötzlich auf einer ganz anderen Ebene eine Zurückweisung. Ich hatte das neulich mit einer Klientin, die wollte unbedingt in die Robotik rein, wenn es um irgendwelche Implantate ging. Und dann hieß es, boah, nee, das ist ja, also eigentlich ist das mein Aufgabengebiet. Und auch wenn Chef das gesagt hat, ich brauche da keine Unterstützung. Und eine Zurückweisung reicht dann häufig, um die so zu entmutigen, dass sie das beim zweiten Projekt nicht nochmal probieren. Und dann ist man schon ganz schnell im Bereich Mindset-Arbeit, das Aufarbeiten, woran liegt es denn eben nicht an dir, sondern an der Konstellation, vielleicht an der Kommunikation auch vom Chef zu dieser Person. Und wie du vorhin schon gesagt hast, man sucht dann ganz, ganz schnell den Fehler bei sich selber und geht in die Selbstoptimierung rein, anstelle das Umfeld zu optimieren oder die Strategie, die man hat.
Voll. Und dann kommt ihr ins Spiel, oder? Also wenn diese ganzen Faktoren da irgendwie den Wiedereinstieg so zusätzlich irgendwie blockieren und dann denkt die Frau sich, die Mama, ja, genau. Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann googelt sie. Und dann kann es sein, dass ihr erscheint.
Ja.
Richtig? Ist das der Weg? Ist das
ja, wobei so? Das ganz unterschiedliche Situationen sind. Also es kommen Mütter zu uns, die einfach schon quasi, wenn sie gerade in Elternzeit gehen, wissen, ich möchte danach was anderes machen, auch wenn sie in dem Job bleiben könnten und sagen, ich nehme genau diese Situation hier als Pivot. Also ich will genau hier bewusst die Grundlage dafür setzen, mich danach zu verändern und meine Karriere bewusster zu gestalten, aber ich habe keine Ahnung wie. Also ich weiß noch gar nicht, wo ich hin will. Ich weiß nur, das, was ich bisher gemacht habe, ist es nicht mehr. Es gibt dann eben aber auch die Mamas, die eben keinen Job mehr haben, wenn sie aus der Elternzeit kommen.
Okay.
Oder auch, also wir sagen immer Elternzeit, aber es betrifft natürlich auch genauso Frauen, wo die Kinder im Grundschulalter sind oder auch noch älter. Also die, denen gekündigt wird, wo dann nach den Elternzeiten eine Abfindung vereinbart wird, weil man gar nicht mehr, die schon gar nicht mehr mit eingeplant hat und dann einfach sich nur trennen will. Und es sind aber auch Frauen, die stehen mitten im Job und sind wieder eingestiegen, vielleicht auch schon Jahre und merken, oh, es ist okay, es ist auszuhalten, aber das ist nicht mein persönlicher Anspruch für die nächsten 30 Jahre. Ich will Spaß haben an meinem Job, aber ich sehe nicht den Weg. Und dann kommen sie zu uns, wenn sie arbeitslos sind, geht das ja auch kostenlos. Also in ganz Deutschland können die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter das ja auch übernehmen. Ansonsten ist es halt eine Investition.
Also man kann es machen, wenn man arbeitslos ist oder auch auf Eigeninitiative einfach.
Genau, genau. Und dann gehen wir halt in unsere Reise mit psychologischen Tests. Die stehen immer am Anfang aus der Eignungsdiagnostik und einem Coaching-Prozess, den wir jetzt mit über 500 Frauen schon durchgemacht haben und der einen halt sehr zielgerichtet dahin bringt von keine Ahnung zu, okay, was ist eigentlich, was ist in mir, was muss ein Job haben, um damit zusammenzupassen, was gibt es da an Jobs? Und dann auch weiter, wie komme ich da dran, wie bewerbe ich mich da drauf, wie komme ich an Headhunter, all diese Geschichten. Oder wenn da rauskommt, ich möchte mich selbstständig machen, begleiten wir natürlich dann auch den Weg in die Selbstständigkeit rein.
Und was sind das für Fähigkeiten, die Frauen in eurer Meinung nach entwickeln während der Mutterschaft, die sie vorher vielleicht nicht hatten?
Ja, man könnte jetzt meinen, das ist in den meisten Fällen Resilienz, also Stress. Ja. Stressimmun zu sein. Es ist tatsächlich gar nicht so oft. Es ist vielmehr dieses Multitasking, Bedürfnisse erkennen, bevor sie schon ausgesprochen werden. Sehr proaktiv zu sein. Effizienz ist ein ganz großes Thema. Und auch sowas wie eine wertschätzende Kommunikation. Ja. Das ist auch ganz oft. Das kommt eben durch die bedürfnisorientierte Erziehungs, der Trend, der da gerade geht. Und das macht natürlich auch was mit der Form, wie man zum Beispiel in der Führungsposition unterwegs wäre, aber auch wie man im Team agiert. Und das ist wirklich auch, sehen wir immer ganz stark, dass da viel Sensibilität sich einschleicht. Das ist den Frauen häufig gar nicht so sehr bewusst.
Ich glaube, das ist ein richtig großer Punkt.
Das verändert aber ihren kompletten Umgang.
Dass das Frauen oft nicht bewusst ist, ne? Dass man den ganzen Tag, was man da eigentlich so handelt den ganzen Tag, ne? Die ganzen Konflikte mit den Kindern, unter den Kindern, Freunde und Kinder, ne? Also zum Teil, wenn ich hier stand schon und die haben sich gestritten mit ihren Freundinnen, mit ihren Gästen. Und dann stand ich und dachte so, ey, scheiße, ich finde beide gerade kacke. Ich finde auch, beide haben nicht recht. Was mache ich denn jetzt? Die hören aber nicht auf, sich zu streiten oder so. Und dann musst du ja eine Lösung finden, ne? Also das sind ja Sachen, wo du vorher als Erwachsener, die hattest du einfach gar nicht, ne? Das sind ja so geile Skills und genau die Effizienz. Ich meine, ich glaube, es ist keiner effizienter als eine Mama, die weiß, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und ich muss noch machen. Und es muss jetzt einfach passieren, weil sonst habe ich hinten einen Rattenschwanz so. So, ne? Und das sind so, das sind ja eigentlich auch.
Was aber auch eine Gefahr dafür ist, dass man am Ende den Job, den man sonst in 40 Stunden gemacht hat, halt in 28 macht, aber auch nur noch für 28 Stunden
Geld. Ja, das stimmt, ne? Ja, da muss man sich, ja, genau.
Also da muss man auch.
Oh ja, das kenne ich gut. Da hast du recht. So. Und dann, warum bin ich eigentlich immer müde?
Keine Ahnung.
Ja, das stimmt, aber das hilft ja total, wenn du dann jemanden hast, so wie euch, die halt sagen, okay, also guck mal, hier, keine Ahnung, Britta, das sind alles deine Skills. Und die sagt dann aber, ja, okay, aber das kann ich eigentlich nicht so gut. Naja, aber ich habe letztens so ein Reel gesehen, das war so geil, da war von Gazelle, die hat gemacht, stand runter, Frauen, die in der Bewerbung schreiben, Französisch gut, gute Kenntnisse, die dann da sitzen und richtig gut sprechen. Und dann der Mann im Vergleich, ja, Französisch auch gut,
bonjour. Bonne,
bonjour, ja genau. Ne, also du musst ja die ganzen Skills auch für dich erstmal wertschätzen und auch wirklich für dich annehmen und sagen, ja, das kann ich, Punkt. Und ich habe das und das zu bieten, ne?
Ja.
Ja, es gibt auch spannende Studien, die zeigen, dass ein Mann sich, also wirklich, das ist jetzt kein Klischee, es ist wirklich statistisch zeigbar, dass Männer sich auf eine Stellenausschreibung bewerben, wenn sie 4 oder 6 von 10 Punkten, die da aufgelistet sind, erfüllen. Ja. Und Frauen halt erst bei mindestens 90%. Krass. Und dadurch erhöhen sie alleine durch diese Schlagzahl an Dingen, auf die sie sich bewerben können, wenn sie den Filter nicht so eng setzen, ja extrem ihre Chancen.
Ich meine,
abgesehen davon, dass sie natürlich nicht diese Motherhood-Penalty insgesamt haben, oder Female-Penalty ist es ja schon, weil als Frau hast du ja, wenn ich will, kann ich als Arbeitgeber eine Frau immer diskriminieren, weil ich sage, die ist noch zu jung, die könnte Kinder kriegen, die hat gerade eins bekommen, da könnten ja noch mehr kommen und jetzt ist sie zu alt. Also wenn ich will, kann ich das ja, irgendeinen Grund könnte ich immer finden. Ja. Und da bremsen wir uns dann auch einfach so extrem selber. Aber wie du sagst, es ist einfach super schön, mit den Frauen auch zu erarbeiten, auch wenn sie jetzt eine Weile nicht gearbeitet haben. Und das ist ihre beruflichen Skills, sind so unter diesem ganzen Babybrei-Wissen und Beikost und Gedöns, sind die so eingestaubt und wurden dann ja auch wirklich physisch vom Hirn nicht mehr angesteuert. Da war einfach ganz lange kein Blut so in der im übertragenen
wie
Sinne.
Wie so ein Keller.
Und
wo man dann so
wenn
Licht
wir dann,
anmacht irgendwann.
Ja, genau. So. Cooles Bild. Ja. Genau. Wenn wir dann anfangen, mit den Frauen wieder reinzugehen und was hatte ich denn da auch eigentlich so für Aufgaben? Was ein cooler Tipp, Quick-Tipp ist vielleicht, ist sich mal seine letzten Arbeitszeugnisse einfach anzusehen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Was da aufgelistet steht an Aufgaben. Und wenn man die alleine mal liest, denkt man sich, boah, krass, das habe ich alles gemacht. Mhm. Stimmt. Und das stimmt, das muss ich ja auch noch machen. Man vergisst es wirklich. Also diese Stilldemenz, die hört dann ja nicht auf. Ne? Also man muss die Sachen schon auch erstmal nochmal wieder das Licht im Keller anmachen, um dann zu merken, ja doch, ich habe ja schon eigentlich auch was auf dem Kasten.
Voll. Und auch zu gucken, vielleicht auch mal zu versuchen, so zu tun, als würde man so einen Job nochmal machen müssen. Wisst ihr, was ich meine? Also so zu tun, als würde man arbeiten. Okay, das war, das war damals der Arbeitsauftrag von meinem Chef oder meiner Chefin. Okay. Ich mache das jetzt einfach mal. Und zu gucken, wie weit man da kommt und wie schnell man ist und wie man drin ist, weil vielleicht ist man sogar schneller schon oder denkt sich so, dafür habe ich, ganz oft, wie oft denkt ihr, krass, wie viel Zeit ich früher für alle Sachen hatte. Ich meine, klar, Alicia, du hast total recht, man muss trotzdem aufpassen, dass man sich nicht übernimmt, weil man jetzt plötzlich so schnell denken und handeln kann. Aber im Endeffekt, wie viele Aufgaben ich früher, wie viel Zeit ich für Dinge gebraucht habe, wo ich jetzt denke, das hätte schneller gehen können.
Man lernt halt auch einfach Fünfe gerade sein zu lassen. Genau. Ne? Also als Mama lernst du halt du kannst nicht alles 100% kontrollieren. Ja. Und du hast nicht auch nicht, also kannst diesen 100% Anspruch ans Ergebnis auch gar nicht halten, weil dir einfach die Familie da auch ständig reinfunkt.
Ja,
Voll. Jetzt, ne? Ja. Und oft reicht eine 80% aber auch satt und dicke. Mhm. Ja, auch Krisenmanagement, das meinte ich auch eben, Thema Resilienz. Ne? Wie oft wird im Familienleben von jetzt auf gleich alles umgeschmissen?
Ja, ja, klar.
Und du musst komplett umplanen. So, ne? Okay, wir sind gerade startklar auf dem Weg zum Kinderarzt und Kind kotzt sich in der Babyschale voll.
Nee, ist mir nie passiert. Ja?
Zeitplan dahin, alles wieder zurück. Ja. mir schon.
Ja, mir auch mehrere Male.
Im Auto, in der neutralen Zone auf Zypern, ist mir das passiert.
Und du kannst einfach nicht jedes Mal Nerven zusammenkriegen. Also wenn ich dran denke, so als meine Junior-Zeit, ne, was dann teilweise eine E-Mail, die mal so ein bisschen schärferen Ton hatte, weil vielleicht nicht in der Präsentation alles zu 100% gepasst hat, was das direkt innerlich für Dramen ausgelöst hat, da hat man einfach gar keine Kapazität für. Ja. Und man ist gewohnt, schnell umzudenken, Dinge in Kontext zu setzen. Mhm. Aber man braucht einfach häufig auch jemanden, der einen hilft, das zu sehen und dann dafür auch ganz neue Anwendungsfelder zu sehen.
Voll.
Das ist manchmal ist es ja auch ein bisschen einfach Fatigue.
Ja, was wir ganz oft machen, ist den Müttern wieder ein Gefühl dafür zu geben, was sie denn überhaupt leisten. Weil was ja im Alltag passiert ist, man fängt irgendwas an, das Baby schreit, also hört man auf. Und in dem Moment, wo man etwas aufhört und abbricht, ist das für unser Gehirn ein Das-habe-ich-nicht-geschafft-Signal. Und in dem Moment, wo ich es dann doch noch schnell zu Ende mache, hat man ja einen schon angefangenen Task dann aufgenommen. Das verbucht dann das Gehirn wiederum anders. Mhm. Und dadurch entsteht gar nicht dieses, boah, ich habe so viel weggeschafft. Und was das auflösen kann, ist, wenn man einfach sich abends hinsetzt und einmal durchgeht und aufschreibt, was habe ich denn heute eigentlich alles geleistet? Mhm. Von Einkaufen, Kinder bespaßen, über ich habe einfach nur eine Wäsche angeschmissen. Mhm. Ich habe den Überlebensmodus geschafft. Ja. Auch das zählt. Und dass man einfach diese Fülle wieder sieht, boah, das tue ich alles über den Tag und nehme es gar nicht bewusst wahr. Und auf der anderen Seite schicke ich unsere Klientin zum Beispiel grundsätzlich los und sage, mach eine WhatsApp-Gruppe auf mit allen Leuten, denen du vertraust und frag nach. Sie sollen drei Attribute, also Charaktereigenschaften nennen, die sie mit dir verbinden. Und der Trick dabei ist, dass sie dann ja häufig auch Sachen kriegen, die sie selber über sich gar nicht sagen würden. Und dann kann man total gut in diese Arbeit gehen, das zu akzeptieren, aufzuarbeiten. Stimmt das denn? Warum glaubst du nicht daran? Wie könnte man es besser umformulieren? Und so kann man dieses Problem, wenn man selber seine eigenen Stärken gerade nicht richtig benennen kann, wenn man keinen Zugang dazu hat, auflösen. Und das hilft meistens so sehr, weil dann am Anfang ist das eine leere Seite und dann steht die komplett voll mit irgendwelchen Attributen, die man hat. Oder dann die Frauen hinterher sagen, boah, ich bin voll geil.
Ja, voll. Ja, ey, so viele Frauen sind so viel geiler, als sie denken.
Und, total. Und, und dann kommen die das nächste Mal in dieses und sagen, boah, mir ging es so gut danach und ich hatte jetzt richtig Lust weiterzumachen und voll auf in die Vollen und der Mindset-Shift ist nicht zu unterschätzen.
Ja, ja, total. Das ist natürlich dann auch wichtig, dass die Fähigkeiten, die man dann hat, dass die auch anerkannt werden, ne? So, das ist ja dann auch die Nummer, ne? Genau. Also passe ich noch in meinen alten Job oder muss ich mir jetzt irgendwie was Neues suchen, ne? Gibt es denn irgendwie, also was können denn zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Chef oder eine Chefin und ich habe ein Unternehmen. Es gibt ja auch viele Frauen, die Unternehmen führen und dann werden deren Arbeitnehmende schwanger. Was kann ich denn als Unternehmen zum Beispiel auch machen, um zu sagen, ey, okay, da kommt jetzt bald eine zurück. Wie komme ich auf die zu? Wie kann ich die jetzt wieder in unser Unternehmen einführen? Wisst ihr, was ich meine? Also man könnte ja zum Beispiel, wie du vorhin sagtest, im Grunde genommen wieder fast wie so ein Vorstellungsgespräch. So, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Ey, dann erzähl mal, wie geht's dir denn? Und was hast du dazu gelernt oder so, ne?
Ja, also ich glaube, das Beste, was Arbeitgeber tun können, ist, die Frauen zu sehen. Also einfach wahrzunehmen. Ganz häufig wird der Ball zu den Frauen zurückgespielt und so, ja, wenn du dann soweit bist, meldest du dich halt. Mhm. Und das macht ja schon eine Hürde auf. Besser ist tatsächlich proaktiv mit der Verkündung der Schwangerschaft sich zu freuen, keine Dinge in den Raum zu stellen mit, boah, das könnte jetzt aber anstrengend für unser Team werden, mal gucken, wie wir das lösen, ja, diesen Ballast nicht bei den Frauen abzuladen. Natürlich existiert der aus wirtschaftlicher Perspektive. sondern sich für die Frauen zu freuen. Dann die Zeit, wo man eben nicht beisammen ist, irgendwie zu überbrücken, im Sinne mit, man nennt das Kontakthalteprogramme, sind das? Genau, Kontakthalteprogramme, wo man einfach die Frauen mit in den Verteiler nimmt für Weihnachtsfeier, einfach Treffen, Firmen-Events, vielleicht sogar explizit eine Gruppe für alle, die gerade in Elternzeit sind, aufmacht, dass die sich regelmäßig treffen können, Firmensport, was es halt so gibt. Einfach, dass die Frauen sich weiterhin zugehörig und gesehen fühlen. Und dann wirklich, also mit einem guten zeitlichen Abstand zum Wiedereinstieg, so sagen wir mal 4 bis 6 Monate vorher schon abzuklären, hey, was sind eigentlich gerade deine Bedürfnisse? Und wir stellen uns XY vor, kannst du dir das auch vorstellen? Was können wir dafür tun, dass für dich der Einstieg gelingt? Und sich dann am Individualfall und den Bedürfnissen zu orientieren. Ich glaube, das ist so mit der Best Case. Und wenn das dann auch noch firmenweit schon proaktiv kommuniziert wird, also Frauen, die noch gar nicht schwanger sind oder zwischen den Kindern ins Unternehmen gewechselt haben, die Außendarstellung, Employer Branding, wenn das dort auch noch in ehrlicher Art und Weise aufgearbeitet wird und greifbar und sichtbar ist, das ist der optimale Fall.
Und gibt's denn, wie ist es denn, wenn, hattet ihr auch schon so richtige Härtefälle, wo ihr dann, also gerade du, Alicia, als Psychologin dann auch, wie kommen die Frauen denn, wie kommen die auf euch? Sind die meistens so richtig desperate und sind so, ey, ich weiß einfach nicht, wo vorne und hinten und oben und unten ist? Und also wie fangt ihr die auf? Was sind das für Frauen? Wie kommen die auf euch zu? Erzählt mal, vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Story, die ihr uns irgendwie erzählen könnt.
Ja, total. Mhm. Also die meisten Frauen finden uns tatsächlich über unseren Instagram-Kanal. Mhm. Und also da sind ganz viele, die melden sich da einfach auch schon mal an und folgen, wenn sie erst in der Familienplanung sind, weil sie schon ahnen, das wird für mich irgendein Thema, irgendwann ein Thema. Und dann verfolgen sie uns dann über diese ganze Zeit und irgendwann sagen sie so, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Viele Frauen finden uns auch über die Agenturen für Arbeit dann selber. Mhm. Und das sind häufig die, weil du jetzt sagtest, so Härtefälle, die gerade aus dem Burnout kommen tatsächlich, die irgendwie einen Wiedereinstieg versucht haben in ihrem alten Job und sind da massiv mit Vorurteilen und auch Böswillen wirklich und negativer Stimmung konfrontiert worden und haben dann zu lange versucht, es irgendwie zu schaffen.
Ja.
Ja. Und die sind dann tatsächlich an einem Punkt, wo man sich dann nochmal andere Fragen stellen muss. Mhm. Ja, wie komme ich jetzt wieder rein und wie kann ich das aber langsam steigern und mir trotzdem langfristig auch wieder eine Perspektive offen halten, mich nochmal weiterzuentwickeln. Also, weil der typische Reflex von vielen ist dann so, ich nehme jetzt einfach irgendwo eine Assistenzstelle an oder dann arbeite ich jetzt halt beim Rewe und gehen dann aus ihrer Karriere so total raus. Mhm. Und dann wird der Weg zurück natürlich irgendwann schwieriger. Mhm.
Ja, klar.
Das heißt, sie sind in ganz unterschiedlichen Situationen. Es gibt aber auch genauso die freudestrahlend hier sitzen und sagen, so,
los geht's.
Ich habe gerade eine Abfindung kassiert. Ja. Und was könnte ich jetzt Besseres damit tun, als wieder in meine Karriere zu investieren? Mhm. Oder einen kleinen Teil davon. Und das ist für die einfach ein absoluter Self-Care-Moment und so ein Aufbruch in diese zweite Lebenshälfte irgendwie. So, ich finde generell so Mitte 30, um die 40 haben viele so ein, ach so, ich bin ja eigentlich in erster Linie dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin und meinen Weg zu gehen und zu finden. Und weil wir aber so sehr in diesem braves Mädchen-Ding oft drin sind, kommt der Gedanke vorher oft gar nicht. Und dann entsteht das erste Mal wieder Raum dafür. Also es gibt ganz unterschiedliche Stimmungen auch, in denen die Frauen zu uns finden. Firmen, die bieten das sogar aktiv an, was ich richtig cool finde, dass sie ihren, also natürlich dann sehr große Unternehmen, dass die Elternzeit-Coachings übernehmen. Also, dass man während der Elternzeit ein Coaching in Anspruch nehmen darf, um sich auch karrieretechnisch da an die neue Situation auszurichten etc. Also, es gibt es sogar.
Das ist ja cool.
Und manchmal kommen die Frauen dann aber auch zu uns und sagen, ja, ich habe mit diesem Elternzeit-Coaching aber jetzt rausgefunden, ich möchte jetzt was ganz anderes machen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt für mich nämlich auch ein bisschen gefährlich. So. Ich habe festgestellt, mein Job bei Ihnen, Herr Chef, ist eigentlich gar nicht passend für mich. Und ich weiß, ich habe richtig abgeliefert, aber ich möchte jetzt doch einen Strickladen eröffnen und das ist etwas ganz anderes. Ja, krass.
Ja, das ist auch so geil und das muss ich sagen, es klingt so absurd an der aktuellen Wirtschaftslage und Rekordzahlen in der Akademikerarbeitslosigkeit. Mhm. Ich glaube, für viele Menschen ist das ist das eine richtig geile Situation, weil sie das erste Mal befreiter sich die Frage stellen können, was will ich denn? Weil es nicht diese objektiv richtigen und vernünftigen Optionen gibt. Gerade ist nichts objektiv sicher.
Ja, ja, genau.
Ja, also früher hat man gesagt, in der Bank wirst du nicht gekündigt, beim Autobauer wirst du nicht gekündigt, ja, Pustekuchen. Ja. Das heißt, wenn alles gleich riskant ist, dann kann ich vielleicht auch wirklich einfach noch Steinmetzeln werden. So. Und solche Shifts begleiten wir dann ja auch. Also manchmal sind es kleine Shifts, manchmal ist es nochmal ein ganz neuer Bereich und manchmal ist es auch, okay, krass, die wird jetzt echt Tischlerin. Ja.
Geil, ey, das finde ich aber auch irgendwie so cool. Und Frauen, die ich kenne, die haben sich so Sachen angeeignet, die sie in ihren Berufen verwenden können, wofür sie ja total die Bestätigung kriegen. Ne? Sie kriegen dafür Geld, sie werden dafür gelobt und so weiter. Das heißt, es ist ja so ein, ah ja, das kann ich. Ich finde, das ist so schwer, die Balance zu finden und zu überlegen, okay, mache ich jetzt das Neue oder stick to the old und so, ne? Weil beim Alten, da liefere ich auch ab, das klappt alles.
Absolut.
Aber eigentlich bin ich auch total müde mit diesem ganzen Scheiß. Aber das andere ist mir irgendwie zu anstrengend. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hängt man so die ganze Zeit in diesem.
Ja, das ist tatsächlich was wir ganz oft haben, dass durch die Aus-Versehen-Karriere ist das meistens der Fall, man sehr starke Fähigkeiten in etwas aufgebaut hat, das man eigentlich grundsätzlich gar nicht leiden kann. Und dann ist man in diesem Struggle, das kann ich zwar gut, aber ich mag es nicht. Und dann gibt es Dinge, die ich total gerne mag, die ich aber bisher einfach nicht gewertschätzt habe, weil sie mir leicht gefallen sind. Insofern aber auch nicht so viel Arbeit reingesteckt habe. Und irgendwann hat eben der Fleiß die Leidenschaft überholt. Und den Spieß wieder umzudrehen, weil es ist völlig richtig, wenn man etwas tut, was einem leicht fällt, was einem auch Energie gibt, geht man letztendlich in der Bilanz besser raus, als wenn man Dinge tut, die man zwar gut kann, die einem aber permanent den Nerv rauben. Und was wir immer versuchen, ist, wir wollen eine positive Energiebilanz haben. Also, dass man, auch wenn man denn arbeitet oder auch viel arbeitet, gestärkt da rausgeht und eben nicht leer gesaugt wie ein Quetschi und dann muss man auch noch Windeln zu Hause wechseln. Das verändert letztendlich auch die komplette Familiendynamik, die Vereinbarkeitsthematik, die Resonanz, die man zu Hause bekommt, wie die Kinder einen auch selber wahrnehmen als Role Model. Und deswegen ist immer diese Abwägung, genau wie du es sagst, was kann ich gut versus was macht mir denn Spaß, was fällt mir leicht. Und das ist ähnlich, wie Alicia es vorhin schon angesprochen hatte, mit dann mache ich halt was Einfaches, was scheinbar Einfaches. Ich gehe 2, 3 Karriereschritte zurück oder ich stelle mich irgendwo einfach nur in den Einzelhandel an die Kasse. Das ist ja einfach, ich kriege Geld dafür, fertig. Und dass es aber dann häufig den Leidenschaften, den Fähigkeiten gar nicht entspricht und dadurch eher zu einem Energiefresser wird, man sich irgendwie geparkt fühlt, man ist mit den Wertvorstellungen nicht korreliert, das sorgt für eine negative Energiebilanz, obwohl der Job von außen betrachtet. Ich behaupte nicht, dass diese Jobs einfach sind, weil ich könnte sie nicht. Aber dass die Energiebilanz trotz eines scheinbar einfachen Jobs negativ ausfällt und dadurch wird man letztendlich wieder unglücklich.
Das Schlimmste an der Strategie ist eigentlich noch die Abwärtsspirale, die das auslösen kann, weil man denkt dann, ach, dafür bin ich ja überqualifiziert, aber dann bewerbe ich mich einfach da und da komme ich dann ja sicher unter und das ist einfach nicht so. Also da bekommt man dann erst recht die Absagen, weil sich die Personaler zurecht denken, es passt doch gar nicht. Genau. Und wenn ich dann, also in meinem eigentlichen Bereich habe ich keine Zusagen gekriegt, also sage ich, okay, dann mache ich das. Ja, hatte ich gerade mit einer Klientin, die ist promoviert und hat sich bei DM beworben. Und sie hat den Job nicht bekommen. Und dann geht es ja erst recht ab. Also nicht mal da komme ich unter. Genau. Also so denkt man ja. Und also quasi eine ungelernte Tätigkeit in dem Fall. Und das macht mit dem Selbstbewusstsein natürlich keine Aufwärtsschraube. Und entsprechend wird das immer schlimmer. Ne? Der eigentliche Weg ist aber zu finden, okay, wo bin ich richtig gut? Wo setze ich richtig Energie frei? Es gibt so ein Zitat, it's hard to compete with someone who's having fun. Ja? Also du kannst dir noch so viel Mühe geben, aber wenn du jemand anderen siehst, der das aus Leidenschaft tut, dann wird er das immer besser können als du. Und es wird ihn immer weniger Energie kosten.
Voll, aber weißt du, wie wird das bemessen, dieses Energielevel? Das fände ich ja mal spannend. In Gesprächen mit euch oder schreiben die Mütter das auf?
Also es gibt natürlich Coaching-Übungen dazu, die basieren aber letztendlich alle auf einem Bauchgefühl, das man damit hat. Was man machen kann, ist zum Beispiel ein Wellendiagramm zu zeichnen, dass man also zum Beispiel den Tagesablauf durchgeht oder die berufliche Karriere. Man setzt sich einfach ein Ziel und malt dann auf, was hat mir viel Energie gegeben, was wenig. Und dann kriegt man letztendlich eine Art Graph, der das darstellt. Das kann man machen, aber es ist auch ganz häufig, haben die Frauen durch das Coaching einen emotionalen Zugang dazu und können sagen, okay, gut, ja, der Test sagt mir zwar, ich bin total gut im Verwalterischen, aber ich brauche was Kreatives. Ich kann jetzt keine Ablage mehr machen. Ja, das kann ich gut, das mache ich nicht gerne. Und das passiert fast automatisch, je stärker man dann drin ist. Man kann natürlich auch so Übungen zur Assoziation, Dissoziation machen, also sich in irgendwelche hypothetischen oder tatsächlich mal real passierten Szenarien zurückversetzen und dann gucken, mit welchen Gefühlen gehe ich denn da raus, wenn ich das in so einer Art Traumreise nochmal durchlebe. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit.
Da hat aber auch jeder Coach von uns im Team einen unterschiedlichen Zugang und dann den wählen wir auch unterschiedlich pro Frau. Also ich bin immer so ein bisschen der Typ super analytisch. Für mich ist das Mathe.
Ja.
Also ich gucke mit den Klientinnen auf diese Tests und dann gehen wir die Übungen durch und aus diesen verschiedenen Übungen kriegen wir so viele Puzzleteile und dann entstehen da Cluster, die dann einfach eine ganz logische Antwort geben. Und dann haben wir auch andere Coaches im Team, die gehen ein bisschen spiritueller dran. Mhm. Da gucken wir einfach auch, was passt zu der Frau, die da gerade kommt, was braucht die, was wünscht die sich. Mhm. Aber es gibt dann innerhalb dieses Prozesses so verschiedene Wege und es ist irre, wie gut es funktioniert.
Hä, voll geil, das klingt so cool.
Ja.
Ich will auch zu euch kommen. Ich meine, gut, jetzt habe ich ja einen schönen Job, ist ja alles cool. Aber habt ihr irgendwie 3 Tipps, wie ich so herausfinde, was meine Leidenschaft ist? Weil das finde ich richtig schwierig. Und da kenne ich auch richtig viele Frauen, die sagen, ja, was ist meine Leidenschaft? Keine Ahnung. Weil wisst ihr, es gibt ja auch Menschen, die haben wirklich von ihren Eltern schon in ihrer Erziehung, da war Leidenschaft einfach nie ein Thema. Da war immer nur Thema, wir müssen jetzt das machen und dann machen wir das und dann machen wir das und hast du das schon fertig, damit wir das und das machen? Es ging nie darum, mal so laissez-faire, ja, oder es wurde so abgetan, ja, du malst gerne, ja, süß, ne? Oder du strickst gerne, das kannst du abends machen, wenn du fertig bist mit der Arbeit, zum Beispiel.
Genau. Also ganz häufig sind das Glaubenssätze, die mitgegeben werden, die das System wieder kaputt machen, total. Es gibt jetzt gerade eine ganz neue Studie, die rausgekommen ist, die zeigt, dass die beste Performance im Job auf den Attributen basiert, die man schon in der Kindheit im Spiel geliebt hat. Das ist eine ganz spannende
Studie. Oder kriege ich ja schon fast Gänsehaut.
Und die basiert ein bisschen... Die basiert so ein bisschen auf einem der Tests, den wir auch anwenden. Ja. Da geht es halt um künstlerisches Interesse, soziales, verwalterisches, wirtschaftliches Denken, investigativ, also Lösungssuche, analytisch und herstellende Attribute. Und die Dinge, die man schon in der Kindheit gerne gemacht hat, wohlgemerkt nicht die von den Eltern forciert wurden, sondern die man gerne gemacht hat, wenn man das auf diese Metaebene zieht. Also ich habe gerne Bankkauffrau gespielt. Ja, ich habe mir das Bügelbrett meiner Mama besorgt, hatte ganz viele alte Kreditkarten und habe dann gespielt, wie Leute bei mir Geld abheben.
Was?
Und dann habe ich die Quittung abgelegt und so. Ja. Und das kam mir total in den Kopf, als ich diese Studien durchgelesen habe. Und es stimmt, es macht mir Spaß. Also ich bin theoretisch ein organisiertes Chaos, aber es ist für mich auch extrem befriedigend, wenn ich eine Fallakte schließe, wenn ich Dinge beende, wenn ich weiß, ich habe das in diesem Ordner abgelegt. Also ich bin da auch
Sie macht bei uns das Qualitätsmanagement.
Ja, ich verstehe. I get it.
Genau. Und aber man kann einfach so persönlich für sich in die Rückschau gehen und überlegen, welche Dinge habe ich denn gerne gemacht? Und da auch zum Beispiel das Stricken oder das Handwerken eben rausholen, auch wenn das erstmal ganz klein scheint, und auf die Metaebene ziehen und überlegen, was steckt denn da überhaupt drin? Ist das kreativ, sozial, wirtschaftlich? Also habe ich schon als Kind gerne einen Limonadenstand draußen gehabt und Geld eingesammelt als Beispiel. Ja. All das können eben Attribute sein, die einem einen Hinweis geben können. Und dann kann man für sich überlegen, in meinem aktuellen Job, finde ich das denn da wieder? Oder stelle ich fest, boah, ja, das fehlt mir tatsächlich. Das können alles sehr wichtige Hinweise sein.
Okay, kann es auch sein, dass man dann so sagt, okay, einmal so ein, was weiß ich zum Beispiel, was habe ich gerne gemacht? Also ne, ich versuche jetzt mal so zusammenzufassen, 3 Tipps so, ja, also jetzt so ganz, ich weiß, euer Programm ist riesig und ist total umfassend, aber es ist jetzt so die schnellen Tipps, ja.
Klar.
Also einmal so zu gucken, okay, zum Beispiel, welche Tätigkeiten habe ich als Kind gerne gemacht? Was weiß ich, vielleicht war ich eher ein Kind, was drinne war, oder vielleicht war ich eher ein Kind und da für mich gespielt habe, oder vielleicht habe ich immer irgendwie was gebaut, oder vielleicht hatte ich ständig Ideen. Und dann ja aber auch zum Beispiel noch zu gucken, zweitens, habe ich das gerne in einer Gruppe gemacht? War ich so ein Kind, die irgendwie immer einen riesen Freundeskreis hatte? Oder hatte ich immer meine eine Freundin und wenn die nicht da war, wusste ich nicht, wohin mit mir? So ungefähr. Ja.
Genau.
Ne? Oder dann auch
ganz wichtiger Punkt.
Sowas wie, habe ich Verantwortung übernommen, wenn eine Gruppe dabei war, oder war ich immer eher die, die gewartet hat, dass jemand anderes eine Entscheidung trifft? So, ne? Genau. Oder?
Also ganz wichtige Sachen dabei. Also da kann man sich, wie gesagt, als Kind schon mal reflektieren. Mhm. Was ich auch immer gerne sage, ist in der aktuellen Tätigkeit oder halt der letzten, wenn man gerade arbeitslos ist, was war die eine Aufgabe, auf die du dich am meisten gefreut hast von deinen ganzen Aufgaben? Was hast du davon am liebsten gemacht? Mhm. Ja, waren das die Kontakte mit den Kunden? War das die Ablage? War das dies, das? Und das ist schon mal so auch ein Punkt, wenn das deine absolut liebste Tätigkeit war, so wo du echt in Outlook-Kalender geguckt hast und gedacht hast, oh geil, ja, da habe ich jetzt Bock drauf, dann ist das schon mal eine gute Richtung. Mhm. Also, dass der nächste Job mindestens genauso viel davon beinhalten sollte, wenn nicht mehr. Mhm. Ja? Habe ich in einem Webinar letzte Woche gemacht und das haben ja ganz viele eine ganz tolle Rückmeldung geschrieben. Als du dich entschieden hast, welchen beruflichen Weg du einschlägst nach der Schule, was hast du dir von diesem Weg, von dem Beruf, der da in deinem Kopf schwebte, versprochen? Also warum war es das? Mhm. War es das Ansehen, das Geld, die Tiere, mit denen du arbeitest, was auch immer? Was hat dich da hingezogen? Mhm. Und ist das eingetreten oder nicht? Und sich mit dieser 18-jährigen Roundabout-Version von sich nochmal zu unterhalten. Mhm. Was hat dich jetzt am Berufsleben bisher enttäuscht? Also viel Retrospektive ist da drin.
Ja, voll.
Und dann kommt aber ganz, ganz wichtig dazu, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, was will ich denn machen, muss man überhaupt erstmal wissen, was gibt es denn alles? Weil der Jobmarkt hat sich ja so rasant weiterentwickelt. Ja. Und das schafft man häufig einfach ehrlicherweise nicht alleine, sich da überhaupt ein Bild von zu schaffen. Mhm. Und dann bleibt oft dieses Gefühl zurück, so, habe ich da jetzt nicht was übersehen?
Mhm. Voll. Man kriegt ja auch ein bisschen Schiss, ne? Wenn du vorher warst, ja, aber wenn du in so einem Job warst und du merkst dann irgendwie, oh, hier geht's mir nicht mehr gut, ich fühle mich nicht mehr wohl und dann fängst du was Neues an, dann hast du natürlich am Anfang auch, genau, dann hast du ja auch so ein bisschen Angst, okay, ist es jetzt das? Also es ist ja wie von einer Beziehung in die nächste zu wandern, ne? Dann bist du in der nächsten und denkst, okay, aber jetzt macht der ja das. Komme ich damit klar? Oder gehe ich jetzt schon wieder in was rein, was überhaupt nicht zu mir passt? So, ne? Und das ist natürlich cool, wenn man da...
ist diese auch frisch verliebt Phase.
Ja, ja, genau. Ja. Genau.
Am Anfang ist dann vielleicht alles okay und man macht so die Augen zu vor dem, was vielleicht doof ist, aber so nach einem halben Jahr kommt es dann ja doch wieder durch.
Ja, genau.
Und dann sagt man aber, jetzt kann ich nicht gehen, weil dann versaue ich mir den Lebenslauf, weil dann war ich ja noch zu kurz hier. Und dann gehen wir da ein, zwei Jahre ins Land. Und deswegen macht es einfach Sinn, sich vorher mit sich und mit dem Thema tief auseinanderzusetzen und das nicht so aus dem Bauch zu machen. Und vor allen Dingen auch, ja, Vitamin B ist total wichtig, verdeckter Stellenmarkt, also die Weiterempfehlung von Stellen ist total wichtig. Aber das kann halt auch eine Falle sein, dass man da in was reinstolpert, weil es sich gerade ergibt. Mhm. Also so oder so, mach einfach einen bewussten Prozess daraus, weil du hast jetzt in dieser Altersphase so zwischen 35 und 45 ist ein super guter Moment für diesen Shift.
Voll. Gibt es nicht auch immer wieder so Zahlen? Sorry, gibt es nicht auch immer wieder so Zahlen, dass du, keine Ahnung, dass irgendwie mit, ich glaube, die meisten Gründungen von Frauen, also Gründerinnen, das Alter der Gründerinnen ist meistens irgendwie tatsächlich irgendwie so Anfang, Mitte 40 oder sogar 50, die dann so richtig erfolgreich wurden. Ja, ne? Deswegen, ey, Ladies, das kann...
Typischer Karrierewechselpunkt ist auch 39.
Mhm. Ja, krass, guck mal. Spannend, ne? Dass man immer denkt, oh, ich muss auf jeden Fall das Richtige studieren und dann muss ich Vollgas geben und so. Crazy. Und dann kann man, aber es ist ja auch so eine geile Möglichkeit, ne? Ich meine, wie cool ist das denn, wenn ich jetzt sehe, ich habe zwei Töchter und vielleicht, ja, die machen dann einen Beruf, aber dann gibt es nochmal irgendwann so ein Part im Leben, wo man sich nochmal neu entscheiden darf. Das ist ja total geil eigentlich. Ist ja mega schön.
Ja, da müssen wir manchmal unser Maßband für die berufliche Tätigkeit rausholen, weil viele haben so eine Torschlusspanik in dieser Zeit. Also sie wollen dann am besten etwas, was bis zur Rente taugt. Es ist häufig dieses Sicherheitsbedürfnis, was man hat. Und dann holen wir unser hypothetisches Maßband raus und zeigen so, okay, so viel hast du bisher gearbeitet. Da stehst du jetzt. Das ist noch vor dir. Und selbst wenn du dich jetzt hier zwei, drei Jahre in irgendwas ausprobierst, gegebenenfalls verrennst oder auch nicht, hast du immer noch mehr, als du vorher ursprünglich mal schon hinter dir hast. Und das bringt nochmal eine ganz andere Perspektive dazu. Was ich vorhin noch kurz sagen wollte, ist, dass uns die ganzen KI-Algorithmen es BewerberInnen, gerade diejenigen, die sich umorientieren wollen, tatsächlich ziemlich schwer machen aktuell. Man kann KI total gut für sich nutzen, aber so Portale wie StepStone haben ja jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du deinen Lebenslauf dort hochlädst. Und was sie dann tun, ist, sie schlagen dir nur Berufe aus deiner Bubble vor. Also wir merken das gerade immer im Coaching, wenn wir gemeinsam in der Recherche sind, dass ich völlig andere Sachen angezeigt bekomme als diese Frauen, die eben so ein gebiasedes Profil haben. Das ist natürlich super, weil man dann technisch betrachtet sehr gut zugeschnittene Jobvorschläge bekommt aus der Liste von 197 Seiten. Auf der anderen Seite hält es einen in der Bubble. Und wenn man dann das Gefühl hat, boah, es gibt ja außerhalb von dem, was ich mache, gar nichts anderes, weil das ist ja dann der Schluss, den man erstmal zieht, dann kann das auch sehr demotivierend sein und einen da drin halten in der Systematik. Also es macht auch aus der Perspektive Sinn, sich nochmal Input von außen zu holen, von Menschen, die einfach auch wissen, ja, es gibt ein Leben außerhalb dieser Blase, in der du dich befindest gerade.
Cool wären ja auch, das habe ich als Erwachsene noch gedacht, auch schon mal vor so ein paar Jahren. Ich bin, wie gesagt, ich befinde mich auch gerade irgendwie auf dieser komischen Reise. Ich bin auf irgendeinem Schiff, wo ich mich eigentlich gar nicht angemeldet habe und jetzt sitze ich da, aber ich kann auch nicht aussteigen, weil um mich herum ist das Meer. Das ist so, okay, da muss ich jetzt hier wohl mitfahren. Scheiße, wo geht's denn hin? Aber weil du ja nicht weißt, wie, das ist ein bisschen auch wie nach dem Abi, du weißt ja nicht, wie die Berufe aussehen. Also es wäre so cool, wenn man einfach auch als Erwachsene nochmal sagen könnte, hey, kann ich mal irgendwie ein, zwei Tage mitkommen? Also wisst ihr, einfach mal in so Schnuppertage machen. Ich habe zum Beispiel überlegt, oh, werde ich doch Lehrerin. Ich könnte ja auch noch einen Master dranhängen an mein Musikstudium und sagen, ich werde Lehrerin. Und ne, genau wie du, Julia, vorhin meintest, dann habe ich die Ferienzeiten. Das ist irgendwie gefühlt familienkonform. Das ist hier direkt um die Ecke. Ich kann mit dem Fahrrad zur Schule fahren und so. Und dann war ich da zwei Tage und habe gedacht, krass, boah. Nee, kann ich nicht. Also es macht total Spaß, aber ich will nicht jeden Tag mit diesen ganzen Kindern rumhängen. Es ist einfach, it's not my thing, so, ne? Das reicht mir nicht. Das ist, glaube ich, zumindest, und das hat mir so gut getan zu sehen, ah ja, ach so ist das. Ah ja, krass. Also so wirklich so einen richtig total stumpfen Tag mal mitzumachen oder eine ganze Woche meinetwegen, ne? Ich finde, eigentlich sollte man das wirklich mal öfter seine Freundin fragen und sagen, ey, könntest du deinen Chef mal fragen, ob ich bei dir mitkommen kann? Oder meinetwegen eine Freundin, die selbstständig ist, auch mal einfach wirklich eine Woche begleiten. Wie sieht denn eigentlich dein Tag aus? Wie ist denn das eigentlich als Selbstständige? Wie ist denn das mit den Steuern? Wie viel musst du da abgeben? Bla, bla, bla. Dass du wirklich dich mal richtig praktisch da reinversetzt und so tust, als wärst du es schon.
Ja. Machen wir auch. Also einige Klientinnen gehen in so Hospitationen rein. Ich habe das ganz oft, ich bin bei uns ein bisschen für den öffentlichen Dienst zuständig, weil ich eben 8 Jahre selber in der Mühle war. Und ganz oft ist dann, wenn man von der freien Wirtschaft in den öffentlichen Dienst geht, das Bauchgefühl sagt ja, aber man kann es sich nicht so richtig vorstellen. Und die bieten solche Hospitationen zum Beispiel ganz oft an, dass man in der Behörde einfach mal ein paar Tage mitläuft.
Ah ja, okay, cool, interessant. Ja, schön. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Tipps mitgenommen. Finde ich richtig, richtig gut, dass man sich, wenn man sich in dieser Situation befindet, halt jetzt mal durch diese Folge vielleicht zumindest schon mal reindenken könnte, wo es denn hingehen könnte. Aber trotzdem, hey, nochmal wirklich der Appell an alle Frauen oder von uns dreien wahrscheinlich, zu sagen, du musst nicht traurig sein in deinem Job und du musst es nicht kacke finden. Es gibt einen Weg. So, du kannst nochmal deine neue Leidenschaft, du kannst dich nochmal woanders finden. Du musst es jetzt nicht durchziehen bis zum Ende.
Absolut, oder? Ja, 100%. Und vor allen Dingen auch an alle Frauen in Arbeitslosigkeit oder wo das ansteht. Das ist kein Drama, das ist kein Scheitern, das ist eine Versicherung, in die hast du Jahre einbezahlt und wirst noch Jahrzehnte einzahlen. Nimm die in Anspruch und nimm da auch mit, was dir zusteht. Du musst das gar nicht alleine schaffen. Also Dir steht da einfach auch Hilfe auf diesem Weg zu. Ich weiß, dass sich da viele, also dass die Arbeitslosigkeit so das große schwarze Monster ist in den Köpfen und sich dann auch schwer tun, da Unterstützung anzunehmen, weil sie halt alles alleine schaffen wollen. Aber das muss man einfach nicht.
Ich hätte jetzt gerne noch so eine Abschluss, ich hatte eigentlich eine andere Abschlussfrage, was ihr euch für die Zukunft der Arbeitswelt in Bezug auf Mütter wünscht. Aber irgendwie ist das wieder so passiv für die Frau. Finde ich eigentlich. Was würdet ihr euch wünschen, dass was Mütter, wie soll ich das sagen, für sich mehr in Anspruch nehmen? Welche Fragen dürfen sich Frauen mehr stellen, als dass sie jetzt das noch schon tun, um ihren Selbstwert wirklich erkennen zu können? Versteht ihr, was ich meine? Also so, wie weit darf ich gehen? Welche Frage darf ich mir stellen?
Ich hatte da tatsächlich eine ganz inspirierende Professorin kennengelernt, auch für Wirtschaftswissenschaften. Und sie hat immer gesagt, wenn sie vor einer Herausforderung steht, wo sie das Gefühl hat, sie macht sich gerade besonders klein, dann fragt sie sich, was würde ein Mann tun? Und dann nimmt sie den Mittelweg. Und also sie gleicht sich nicht an die Männerwelt an, das einfach nur rein aus Ego heraus. Sie möchte es nicht machen wie die Männer, aber sie möchte dann den Mittelweg gehen. Also sie pusht sich dadurch selber. Ich finde, das ist zum einen, glaube ich, ein guter, gesunder Weg. Auf der anderen Seite hat es sehr, sehr viel damit zu tun, in sich selbst zu vertrauen, ein Selbstvertrauen zu haben. Und das wird uns viel zu häufig genommen, auch weil wir um uns herum natürlich ganz viele verschiedene Auslegungen dieser Phase haben. Ja, also wir treffen auf dem Spielplatz in der Krabbelgruppe Frauen, die das völlig unterschiedlich handhaben. Die einen wollen bis zur Schule von den Kindern zu Hause bleiben, die anderen steigen nach 4 Wochen wieder ein. Und es gibt dabei kein richtig und falsch, sondern dass man auf sich selbst und seinen eigenen Instinkt und Bedürfnisse hört. Ich glaube, das würde ganz, ganz viel Knoten lösen.
Und viel mehr, was will ich, als was muss ich.
Ja. Super, vielen, vielen Dank, Alicia und Julia von Mom Career.
Sehr gerne.
Macht es gut.
Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen von der Folge. Vielleicht hat es euch ja auch wachgerüttelt und ihr denkt so, eigentlich bin ich echt nicht happy und ich muss mal überlegen, ob ich das, was ich mache, noch weitermachen möchte. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, ehrlich gesagt, von echte Mamas. Und abonniert den Podcast gerne hier bei Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört, damit ihr keine Folge verpasst. Kommentiert außerdem fleißig. Ich freue mich. Bitte, bitte kommentiert. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber ich habe einfach Bock auf euch, auf die Community und ich will wissen, was bei euch abgeht. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr auch mal schreibt, was ihr cool findet oder was euch genervt habt oder sonst irgendwas. Ich lese es mir durch und ich freue mich über jedes Feedback. Außerdem folgt uns gerne bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora. Yeah.